Leonie, wo warst du am 13. Februar 2017? Wir sprechen jetzt mal zum Anfang wie in einem True Crime Podcast.
Also an dem Tag war ich im Zoopalast Berlin bei der Premiere von Call Me by Your Name auf der Berlinale.
Und wie wir gerade rausgefunden haben, war ich das auch. Wir saßen tatsächlich beide im Saal, als Timothée Chalamet, Luca Guadagnino und der Rest des Casts vor Ort waren und den Film vorgestellt haben. Wie ging es dir, als du diesen Film das erste Mal gesehen hast? Wie bist du rausgekommen?
Es war ganz bezaubernd irgendwie. Also ich wusste auch ehrlicherweise gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Bei der Berlinale bin ich immer sehr aufgeschlossen und man guckt irgendwie nach Zeiten und liest vielleicht vorher so ein bisschen Highlights-Artikel aus Sundance oder anderen Festivals. Ich versuche auch immer, meine Erwartungen erstmal nicht zu hoch zu schrauben bei Festivalfilmen. Aber ja, es war wirklich ganz toll. Und obwohl es die Berlinale immer im kalten, wirklich kalten Februar stattfindet in Berlin, war ich danach irgendwie in Sommerlaune.
Ja, das ging mir tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich habe nämlich gar nichts von dem Film gewusst, bevor ich rein bin. Eine Freundin hat den für mich im Berlinale-Programm ausgesucht und auch die Tickets für uns ergattert. Und wir sind dann da zusammen rein und ich bin wirklich vollkommen ohne jede Erwartung reingegangen und im Prinzip als anderer Mensch rausgegangen. Klingt ein bisschen klischeiert, aber das ist ja das, was so Festival- und Kinoentdeckungen ausmacht. Herzlich willkommen zu Folge 2 vom Yorkcast, dem Podcast der York Kinogruppe. Mein Name ist Marvin und ich habe Call Me by Your Name insgesamt dreimal im Kino gesehen.
Mein Name ist Leonie, hallo. Ich kann es leider nicht genau sagen, aber ich glaube, ich habe den Film 4 oder 5 Mal gesehen.
Wir sprechen heute über Luca Guadagnino, dem Regisseur von Call Me by Your Name, der mit einem neuen Film zurück ist, nämlich After the Hunt. Der ist seit dem 16. Oktober in unseren Kinos zu sehen. Und wir sprechen auch noch ein wenig über den Film von ihm, der 10-jähriges Jubiläum feiert, nämlich A Bigger Splash. Und über alles, was dazwischen kam.
Für dieses Gespräch haben wir uns Unterstützung von unseren KollegInnen Daniel und Claudia geholt, die ihr bereits in der ersten Folge hören konntet, wo sie über Dust Bunny und Sorry Baby reden.
Genau, daraus ist ein ausführliches Gespräch geworden, wo wir durch 10 Jahre Filmografie mal so durchcruisen und wir hoffen, ihr habt damit viel Spaß. So, also wir sitzen jetzt hier zusammen in Claudias Büro und wir diskutieren heute über Luca Guadagninos Filmografie. Aber vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass sich alle noch mal kurz vorstellen für alle, die unsere erste Folge noch nicht gehört haben.
Ich bin Claudia und ich arbeite ganz allgemein im Programmteam.
Ja, und ich bin der Daniel und ich sage einfach auch, ich arbeite im Programmteam.
Stimmt ja auch.
Ja.
Also wir fangen vielleicht erstmal damit an, Luca Guadagnino kurz vorzustellen. Luca Guadagnino wurde 1971 in Palermo auf Sizilien geboren, als Sohn eines sizilianischen Vaters und einer algerischen Mutter. Und er hat einen Großteil seiner jüngsten Kindheit in Äthiopien verbracht, wo sein Vater Geschichte und italienische Literatur unterrichtet hat. Das waren prägende Jahre für ihn, weil er ist da sozusagen in einer relativ kosmopolitischen, mehrsprachigen Umgebung aufgewachsen. Allerdings hat die Familie Äthiopien verlassen, weil der Bürgerkrieg dort ausgebrochen ist. Und 1977 ist er dann nach Italien zurückgekehrt. Wegen seiner dunkleren Hautfarbe hatte er in Italien nicht unbedingt eine leichte Kindheit. Er hat in Interviews davon erzählt, dass er als Kind rassistisch beschimpft worden ist und deswegen sehr schnell gelernt hat, wie man als Außenseiter auf die italienische Gesellschaft blickt. In mehreren Interviews hat er Äthiopien deswegen auch eigentlich als seine emotionale Heimat bezeichnet. Interessant ist vielleicht auch noch, dass Luca Guadagnino noch gar keine formale Filmausbildung an der Filmuniversität erhalten hat, sondern durch, wie er sagt, obsessives Filmeschauen und Lesen einen autodidaktischen Zugang zu Film und Kino bekommen hat. Er hat in Rom Literatur und Filmgeschichte studiert und auf Partys für mehrere SchauspielerInnen und RegisseurInnen auch teilweise gekocht. Und bei diesen Partys den Konversationen zuzulauschen, da hat er in Interviews gesagt, das war seine Filmschule. Auf einer Dinnerparty hat dann auch tatsächlich der Filmemacher Jean-Marie Straub ihm davon abgeraten, je auf eine Filmhochschule zu gehen. Und diesem Rat ist er gefolgt. Und ob wir ihm dafür dankbar sind für diesen Rat, das besprechen wir dann ja gleich. Luca Guadagnino wohnt in Mailand. Das ist seine Wahlheimat und auch die Stadt, die seine Sensibilität am meisten geformt hat. Wie man aus seiner Biografie raushört, er hat bis heute eine enge Verbindung zur Modewelt und Mode ist ein Teil seiner visuellen Sprache und lebt zwar selbst als offen schwul, lehnt es aber ab, als queerer Filmemacher kategorisiert zu werden oder dass seine Filme in eine reine Schublade wie Queer Cinema oder New Queer Cinema eingeordnet werden. Für ihn, wie er sagt, ist die queere Perspektive selbstverständlicher Teil seiner Arbeit.
I think every great movie is gay. That's undoubtedly. There is not a movie that is not gay if it's great. Or at least queer, but not queer in the sense that you think of, if you think of the word queer now, that you are what, 28?
26.
But in the sense that it's all about really like being off the center of things and actually oblique and broken.
Und das bringt uns doch eigentlich jetzt mit diesem biografischen Wissen doch hoffentlich dazu, dass wir nochmal einen Blick in seine Filmografie werfen. In den letzten 10 Jahren hat Luca Guadagnino 7 Filme gemacht und eine Serie. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, was für ein Arbeitspensum das ist. Wir machen jetzt bewusst so einen Cut, weil A Bigger Splash 10 Jahre her ist und wir diesen Monat den nochmal in unserer neuen Reihe Screen Legends zeigen. Claudia, kannst du vielleicht mal für uns zum Einstieg sagen, warum ist A Bigger Splash der Auftakt von dieser neuen Klassikerreihe und was möchten wir damit bezwecken?
Naja, der Film ist jetzt 10 Jahre alt, er hat also ein Jubiläum und dazu kommt, dass A Bigger Splash der erste Film von Luca Guadagnino gewesen ist, bei dem er Englisch in englischer Sprache gedreht hat und seitdem hat er das auch immer gemacht. Also er hat immer wieder mit internationalen SchauspielerInnen gearbeitet, in seinem allerersten Film I Am Love Show mit Tilda Swinton, aber danach ist das Ganze halt sehr viel internationaler geworden.
Don't take a camera, go empty-handed, seriously. You'll humiliate yourself any other way, trust me, I know everything about it.
All right, I'm not afraid of that. Do you want some?
No, I don't smoke.
Doesn't mean you don't want some.
Yes, it does.
A Bigger Splash ist ein Remake. Das ist sein erstes Remake. Er hat dann später mit Suspiria ein weiteres gemacht. Ein Remake von Swimming Pool. Das ist ein Film mit Romy Schneider und Alain Delon. Der ein großer Skandal war damals, weil er die reale Beziehung zwischen Romy Schneider und Alain Delon quasi ausgebeutet hat. Also so ein bisschen exhibitionistisch. Und weil alle Leute in Frankreich am Pool rumliegen und man für damalige Verhältnisse sehr viele Menschen in Badekleidung sehen konnte. Ja, und in A Bigger Splash wird das quasi nochmal ein bisschen weitergetrieben.
Da wird die Badekleidung entfernt, die meiste Zeit über.
Manchmal. Sie gehen auch mit Klamotten ins Wasser.
Aber ich würde sagen, wir kommen mal zu dem Film, den wahrscheinlich die meisten, die zuhören, definitiv kennen und untrennbar mit diesem Regisseur verbinden, nämlich Call Me By Your Name. Leonie, du und ich, wir saßen in der gleichen Vorführung 2017 bei der Premiere auf der Berlinale im Zoopalast.
Ich war da auch.
Du warst da auch?
Ich war da auch.
Dann ist Daniel der Einzige, der nicht bei der Premiere war. Du bist der Außenseiter jetzt in dieser Runde.
Deswegen habe ich vielleicht nicht so romantische Gefühle zu dem Film.
I know nothing, Oliver.
Well, you seem to know more than anybody else around here.
Well, if you only knew how little I know about the things that matter.
What things that matter?
You know what things.
Leonie, du hast, wir haben vorher ein bisschen geguckt, wer mag welchen Film aus seiner Filmografie am liebsten und du hast angegeben, dass Call Me By Your Name dein Lieblingsfilm ist.
Ja, ich muss dazu sagen, dass es mir auch nicht leicht gefallen ist, den einen Film von ihm zu wählen, weil es irgendwie viele Filme gibt, die ich mag. Jetzt auch mit dem Rewatch von A Bigger Splash habe ich gemerkt, wie toll der eigentlich auch ist. Aber ich weiß halt noch ganz genau, dass ich bei Call Me By Your Name gar nicht wirklich wusste, was da jetzt auf mich zukommt und halt total verzaubert war. Vor allen Dingen irgendwie, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich war jetzt irgendwie Teil dieses Sommers und ich konnte richtig riechen und schmecken, wie da diese Familie lebt und wie sich es in dieser kleinen italienischen Stadt anfühlt. Das fand ich eigentlich so toll und natürlich auch einfach dieser Zauber und ja, dieses Verliebtsein der beiden Charaktere. Ich finde, das ist so schön rübergekommen, dass das wirklich so ja, auf mich abgefärbt hat und ich da rausgegangen bin und dachte, wow, was habe ich da gerade gesehen? Und ich glaube, so ging es ganz, ganz vielen Leuten im Kino. Timothée Chalamet, damals noch relativ unbekannt, auf jeden Fall sein großer Durchbruch. Ich glaube auch, nach dem Film war das für mich zumindest wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wow, wer ist dieser junge Herr? Der das war, also ja, es war wirklich irgendwie überwältigend, so eine Leistung zu sehen. Und es ist eine Liebesgeschichte. Also es geht um Timothy Chalamets Figur Elio, der mit seinen Eltern, also eine amerikanisch-italienische Familie, die jeden Sommer Urlaub machen in Italien. Und er ist 17 Jahre alt, eigentlich ein bisschen gelangweilt in dem Sommer. Und sein Vater, ein Professor, lädt einen Studenten zu ihm ein, zu der Familie ein, der dort leben kann und mit ihm so ein bisschen forschen kann. Und ja, zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Das ist die kurze Handlung. Habe ich was vergessen?
Ich glaube, du hast alles drin. Tatsächlich war Timothée Chalamet der jüngste Oscar-nominierte Hauptdarsteller seit 1939 für diesen Film. Also er war in Interstellar davor zwar schon zu sehen, aber das war wirklich sein absoluter Durchbruch. Und ohne Luca wäre im Prinzip Timothées Karriere gar nicht denkbar. Aber so viel vielleicht auch erstmal an dieser Stelle zu Call Me By Your Name. Nur ein Jahr, nachdem Call Me By Your Name erschienen ist auf der Berlinale, war Luca Guadagnino mit seinem nächsten Film in Venedig, nämlich mit Suspiria. Mag jemand von euch beiden mal kurz vorstellen, was Suspiria ist, worum es geht und was diesen Film so besonders macht, vor allem, weil es das zweite Remake ist in der Filmografie?
Naja, also Suspiria ist ein Remake von einem Film von Dario Argento mit dem gleichen Namen, aber geschichtlich sind sie doch relativ unterschiedlich. Es geht im Großen und Ganzen um einen Hexenzirkel, die sich junge Frauen zu Gemüte führen, um ihre, wie soll ich sagen, Kraft auszusaugen. Und in diesem Fall passiert das in einer Tanzschule, genau, wo dann die junge Dakota Johnson, ich wollte Fanning sagen, aber es ist nicht richtig, als neue Schülerin das Opfer werden soll.
You're in a company now. You have to find your right place. You have to decide. What is it you want to be for this company? Is it the head? The spine? The sex? The heart?
The hands. I want to be this company's hands.
Und der Film spielt in Berlin.
Es ist einer der schönsten Berlin-Filme, paradoxerweise. Also auch, weil Berlin da drin potthässlich aussieht, aber man hat wirklich das Gefühl, also wie Berlin da drin inszeniert ist, das fließt irgendwie förmlich von der Leinwand runter. Und diese düstere Stimmung während dem deutschen Herbst 1977 ist so eindringlich visualisiert in dem Film. Also nicht nur für die Horrorelemente, sondern auch wie der Film mit deutscher Geschichte umgeht, ist es eigentlich ein höchst faszinierender, spannender Film, den ich allen sehr ans Herz legen kann. Aber über den wir heute leider nicht ausführlich sprechen werden, sondern dann vielleicht einen ganz kurzen Exkurs machen. 2020 hat Luca Guadagnino eine Miniserie gedreht, We Are Who We Are. Das ist das Einzige von ihm, was ich nicht gesehen habe. Hat die jemand gesehen?
Nein.
Ja, ich.
Also du guckst tatsächlich auch Serien neben Film, das ist wild.
Nee, ja, komischerweise, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil er davor Suspiria, ich weiß es nicht, aber ich habe die gesehen. Die erinnert auch so ein bisschen an Call Me By Your Name, weil es ist so auch Sommer, Militärbasis und so ein junger Mann, der irgendwie sein Leben und seine Liebe, keine Ahnung, kennenlernt. War ganz nett, ich habe es wirklich so lange her, ich habe es nicht wirklich in Erinnerung, aber ja, gesehen habe ich sie zumindest.
2020 hatte man ja auch gut Zeit zum Serien gucken, das kommt vielleicht auch noch dazu. 2 Jahre danach ist Luca wieder nach Venedig zurückgekehrt mit Bones and All. Das war auch der Film, den er dann wieder mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle gedreht hat und mit Taylor Russell in der zweiten Hauptrolle, die dafür auch damals den Preis in Venedig als beste Nachwuchsdarstellerin gewonnen hat. Claudia fand diesen Film ganz, ganz toll. Vielleicht kannst du uns ein paar Worte darüber erzählen, was den Film so einzigartig für dich macht.
Ja, ich fand ihn zu meiner eigenen Überraschung sehr, sehr toll, weil es nicht unbedingt mein Genre ist. Das basiert auf einer Young Adult Buchreihe, glaube ich auch tatsächlich, oder zumindest auf einem Buch, also auf einem Jugendbuch sozusagen. Und es geht um Kannibalen.
What was it like?
A rush. You can feel every blood vessel like spider webbing through me. Like some kind of weird new superhero.
What about afterward? What'd you feel about it? What'd you think?
I don't remember after.
Ja, das ist weit weniger glamourös als Vampire. Ich kann irgendwie den nachvollziehen, dass Vampire einen großen Reiz ausüben auf Menschen. Bei Kannibalen eigentlich nicht. Trotzdem ist es halt so, dass mich der Film emotional richtig gepackt hat. Also es ist halt, wie gesagt, Timothée Chalamet und Taylor Russell. Also Timothée Chalamet ist quasi ein schon lange erfahrener Kannibale, also der schon weiß, wie er halt seinen Hunger stillen kann. Und Taylor Russell weiß das noch nicht. Also die hat das halt, sie wächst halt als Jugendliche auf. Ihr Vater versteckt sie immer, weil sie halt manchmal ihren Impuls nicht kontrollieren kann. Und sie lernt dann erst eine Figur kennen, die von Mark Rylance gespielt wird. Das ist eine grandiose schauspielerische Leistung von ihm, weil er halt so wahnsinnig creepy ist, obwohl er halt wie ein freundlicher, hilfsbereiter Mann daherkommt, der, also man lange auch als Zuschauerin nicht weiß, ist der halt vielleicht doch vertrauenswürdig oder ist er einfach von Anfang an nur creepy? Und sie lernt ihn kennen und der führt sie so ein bisschen ein in das, in ihre Welt, also in der Welt, in der sie nun halt leben muss und überleben muss. Und wenn sie überleben möchte, muss sie halt, ja, Menschen essen. Und sie lernt dann halt Timothée Chalamet kennen und daraus entwickelt sich eine richtig, richtig, richtig tolle Liebesgeschichte, die halt natürlich doomed ist, weil es ja nicht geht. Also so. Und trotzdem sitze ich da oder habe ich im Film gesessen und mir einfach nur gewünscht, dass die das irgendwie schaffen. Und das ist, finde ich, also ich kann gar nicht sagen, warum es mich so gepackt hat. Ich habe es, es hat mich halt gepackt. Ich habe da gesessen und habe mir gewünscht, dass die es halt schaffen, die beiden. Ich verrate das jetzt nicht, wie es ausgeht. Und fand es eine ganz, ganz, ganz tolle Liebesgeschichte.
Das ging mir ganz genauso. Ich fand auch sozusagen jetzt über die vorherigen Filme, die wir gesprochen haben, die alle in Europa gespielt haben, ist das der erste Film, den er in den USA gedreht hat. Und es ist ja über weite Stellen ein Roadmovie, wo sie von einem Bundesstaat in den anderen fliehen und immer in so shabby Unterkünften schlafen und irgendwie einen Platz für die Nacht finden. Und so diese Weite, die der Film manchmal hat, einfach nur von Landschaften, die ist mir besonders auch im Gedächtnis geblieben. Also diese Ästhetik, die er dann für so einen amerikanischen Roadtrip gefunden hat. Das ist auch der erste Film, wo Trent Reznor und Atticus Ross den Soundtrack gemacht haben, der, finde ich, auch total prägnant in dem Film ist, mit denen er auch seitdem immer wieder für seine kommenden Filme zusammengearbeitet hat und auch scheinbar für die nächsten Filme zusammenarbeiten wird. Also wenn ich manche Bilder im Kopf sehe, dann kommt auch diese Gitarrenmusik und dieses, also sind auch zwei Songs, die sie extra für den Film eingesungen haben, drin, sofort wieder zurück. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr dieser Film im Gedächtnis bleibt.
Und ich finde auch tatsächlich, was du gesagt hast, ich finde das bemerkenswert, dass der Film komplett in einer Realität verhaftet ist. Das ist halt keine Fantasy-Welt, das ist halt komplett unglamourös, die sind arm. Das ist auch kein schönes Amerika, was da gezeigt wird. Und das hat er immer wieder, das hat er in tatsächliche Bigger Splash auch, auch wenn das halt irgendwie so ein Ferienort ist oder so ein die haben halt ein schönes Haus mit einem Swimmingpool und trotzdem, wenn die in den Supermarkt gehen, dann siehst du halt auf der Insel, auf der der spielt, das ist nicht, das ist eine Insel in der Nähe von Sizilien, das ist nicht Hochglanztourismus. Und du siehst halt dort auch schon Menschen, die offensichtlich geflüchtet sind, die ihnen begegnen. Das ist wirklich, ja, das macht ihn irgendwie aus und das ist in Bones and All auch der Fall.
Kommen wir zum nächsten Film. Wir bleiben in den USA. Ein Jahr später hätte er auch nach Venedig kommen sollen mit Challengers. Wegen den SchauspielerInnen-Streiks in den USA hat dieser Film es leider nicht auf das Festival geschafft. Die Premiere ist abgesagt worden, aber ein paar Monate später kam der Film zum Glück ins Kino. Der Film spielt größtenteils in New York und hat im Prinzip mehrere Stardoms gleichzeitig zusammengebracht. Mike Faist, Josh O'Connor und Zendaya. Man glaubt es kaum, aber das war tatsächlich Zendayas erste Hauptrolle in einem Spielfilm. Davor war sie über Euphoria und ihre vorherige Karriere bei Disney Channel natürlich an sich schon präsent und bekannt. Aber das war nochmal ein anderer Durchbruch, wo im Prinzip viele KritikerInnen und auch Medien insgesamt geschrieben haben, dass das der Film ist, der sie sozusagen als richtige Character Actress etabliert und all ihre Facetten nochmal so richtig aufzeigt. In dem Film, ganz, ganz simplifiziert zusammengefasst, geht es um ein Tennismatch. Aber wie das Drehbuch und der Film ganz clever offenlegt, geht es eigentlich um die Beziehung von diesen drei Hauptfiguren zueinander, die sich kennen, seitdem sie 16, 17 sind.
What makes you think I want someone to be in love with me? Did I ever say I was in love with him?
You did.
So why would I give a fuck if he loved me or not?
I guess you would.
Cool.
Don't you think you deserve it?
Jesus fucking Christ.
I mean, who wouldn't be in love with you?
Think you might be the worst friend in the world.
Maybe.
Definitely.
Also die beiden besten Freunde, die als Fire and Ice, als Tennis-Duo 2006 starten, die scheinbar nur befreundet sind, aber der Film sehr viele Szenen hat in den Flashbacks, die sehr homoerotisch aufgeladen sind, bis hin zum Hotdog- und Churro-Essen, das, glaube ich, fallischer nicht inszeniert werden kann auf Kamera. Und dann eben Zendaya reinkommt und im Prinzip die Beziehung der beiden zueinander aufwirbelt. Die drei Figuren versuchen gegenseitig jeweils sich einander zu pushen, aber auch jeweils ihr eigenes Ziel zu erreichen und jeweils eine andere dieser drei Personen konstant auszubooten. Und wie der Film so entlang fließt und das Tempo immer weiter anzieht und es eigentlich immer darum geht, was treibt diese, also welche Leidenschaft treibt die an, ist nicht nur spannend zu sehen, sondern ich finde, es hat keinen Film bis jetzt so gut inszeniert, wie das ist, wenn man etwas mit jeder Phase seines Körpers um jeden Preis haben will und alles dafür tut, das zu erreichen und im Prinzip von nichts abweicht, um dahin zu kommen. Ja, also es ist mein absolut liebster Luca-Film.
Ich finde den doof. Also ich finde ihn natürlich nicht doof. Das ist ein wahnsinnig gut gemachter Film. Der ist auch toll gespielt und der hat Szenen, an die man sich wahrscheinlich immer wieder mal erinnert. Der ist sehr wirksam, also der funktioniert unheimlich gut. Man hat einen Riesenspaß im Kino. Aber ich finde, das, was du sagst, das ist schon richtig. Aber man weiß, ich habe nie verstanden, warum. Also ich weiß nicht, was die wollen, außer dass sie halt so geboren sind, so kompetitiv. Aber im Endeffekt fand ich den Film leider albern.
Ich glaube ganz ehrlich, das hat auch ein bisschen was mit dem Sport zu tun, weil ich glaube, wenn man das so beobachtet, also gerade wenn man jetzt die Parallele zu den Venus-Schwestern nimmt, ne? Das sind zwei Schwestern, die zusammen aufgewachsen sind, aber trotzdem gab es da irgendwie die Competition, weil wer ist auf Platz Nummer 1? Erst war es Venus, dann war es Serena, der Superstar, ne? Ich glaube, es hat so ein bisschen was mit diesem Sport zu tun, dass wenn du das so früh anfängst und da reingeboren wirst, dann bist du einfach, dann willst du den anderen immer fertig machen, auch wenn ihr gut befreundet seid.
Ja, kann sein. Tennis interessiert mich auch nicht, vielleicht liegt das daran. Ich finde das, also ich meine, du hast halt diese beiden Männer, beide wollen halt Zendaya und Zendaya, was sie will, ein gutes Match wahrscheinlich. Also das ist das, was sie möchte, möglicherweise. Ich finde das eine relativ alte Idee, dass das zwei Männer sind, die möglicherweise scharf sind aufeinander, sich irgendwie ihre also dann auf das auf eine Frau projizieren. Ich fand das nicht so spannend.
It's a tale as old as time. Ja. Also ich habe als Kind Tennis gespielt, da geht es bei mir schon mal los. Also ich habe eine biografische Verbindung zu dem Sport. Also ich glaube, das muss man vielleicht tatsächlich schon mitbringen. Ich finde aber auch, Tennis ist da drin ja eine sehr offensichtliche Metapher für sehr viel andere Sachen und eben für Erotik, für die Beziehung zueinander. Und sozusagen, was Tennis in dem Film für mich ausmacht, ist, dass es ja immer ein Spiel zwischen zwei Personen ist. Und es ist nicht wie in vielen anderen Sportfilmen, wo das halt so ist, oh, wird da jemand gewinnen oder sonst was, sondern im Prinzip ist das Ergebnis fast zweitrangig, sondern mehr die Art und Weise, wie die Figuren jeweils auf dem Platz auftreten und wie sie sich wegbetteln und anders. Das, finde ich, macht immens viel aus. Aber ja, wenn man Tennis doof findet, dann wird der Film, glaube ich, auch einen nicht bekehren, das anders zu sehen.
Der war ja sehr beliebt. Also bei unserem Publikum wurde sehr gemocht. Ich habe eine Einzelmeinung, meine Güte, ja.
Wir hatten es gerade von einem Film, der sehr beliebt bei unserem Publikum war. Jetzt kommen wir zu einem Film, der, glaube ich, eher eine durchwachsene Reaktion hatte, nämlich Queer, der Anfang diesen Jahres gestartet ist und auf einem Roman von William S. Burroughs basiert.
Im Gegensatz zu Challengers ist das ein Film, ich fand ihn klasse, ich weiß niemand sonst. Das ist halt eine Liebesgeschichte auch. Da geht es um einen Schriftsteller, also das ist wahrscheinlich Burroughs alter Ego, der halt in, wo ist denn das, Mexiko, ne?
Mexico City, ja.
Der in einem sehr, sehr künstlichen Mexico City lebt und dort halt von Bar zu Bar zieht abends und versucht halt, junge Männer zu finden, mit denen er die Nacht verbringen kann. Der trinkt sehr viel, er nimmt Drogen. Das ist Daniel Craig, der da spielt. Und irgendwann fallen seine Augen auf einen tatsächlich sehr attraktiven jungen Mann. Und mit dem geht er dann in eine Beziehung ein, der daraus entwickelt sich eine Geschichte. Und für mich war das tatsächlich, für mich hat das ähnlich funktioniert wie Call Me By Your Name. Ich habe da eine ganz große Liebesgeschichte gesehen, also auch eine ganz große vergebliche Liebesgeschichte gesehen. Aber wurde halt nicht, die meisten fanden die nicht so gut. Naja.
Ich glaube, vielleicht eine der Sachen, die sozusagen diesen Film so ein bisschen auch einen Ausreißer in der Filmografie macht, ist eben, wie du sagst, das Mexico City im Film ist total künstlich. Die Szenenbilder betonen bewusst eine Künstlichkeit und erinnern einen konstant daran, dass das nicht das echte Mexico City ist, sondern dass man gerade einen Film anguckt. Und das ist sozusagen, wenn man so den Naturalismus der vorherigen Filme gewohnt ist, was einen komplett ein bisschen raus hat, was im Kontext von dem Film und von Bowers Werk aber, finde ich, total Sinn macht. Mich hat der Film einfach nur im letzten Drittel ein bisschen verloren, wo er so in einen Drogentrip upspaced, als Figuren in den Dschungel gehen und dann diese seltene, ich weiß gar nicht, ob es eine Frucht oder irgendwas anderes war.
Gibt es wirklich, die heißt irgendwas mit A, den Namen kann ich jetzt nicht wiederholen. Ich habe das aber neulich gelesen, dass offensichtlich immer noch Menschen auf der Suche nach dieser bewusstseinserweiternden Pflanze sind. Das ist in der Tat, das hat mir auch nicht so gut gefallen, aber das Ende fand ich dann wieder sehr, sehr schön. Und Daniel Craig ist da super drin. Also der ist wirklich, 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 wirklich toll.
Das Ende ist unfassbar traurig.
Ja.
Ich finde es lustig, dass du das schön nennst, weil ich war, also das ist... Also
das Ende von Call Me By Your Name ist auch ultra traurig und in der Hinsicht ist es ja trotzdem ein schönes Ende.
Naja, ich finde das Ende von Call Me By Your Name, das ist traurig, aber man weiß sozusagen, okay, Elio ist jung, er hat diese prägende Erfahrung für sein Leben gemacht, er hat so viel gelernt und aus dieser Beziehung und er wird seinen Weg gehen und er wird, weil er diese Beziehung hat, ein besserer Mensch sein. Bei Queer ist das Ende so ultimativ fatalistisch, weil man ja sieht, okay, das war's für ihn und er, bis zum Rest seines Lebens und bis er stirbt, ist er ein einsamer Mann. Und das ist, finde ich, also es ist traurig und ich finde, es ist ein gutes Ende. Ich finde, das ist das, was auch am meisten von dem Film hängen geblieben ist bei mir. Aber es ist halt schon ein sehr harter Downer.
Naja, und in der Unterschied ist auch zu Call Me By Your Name, dass in Queer das halt eine ganz klar, also das ist nicht wirklich eine Liebesbeziehung. Also Daniel Craig liebt diesen jungen Mann und dieser junge Mann nimmt das so an, dass da ein älterer Homosexueller ist, der mit ihm Sex haben möchte und ihm Sachen bezahlt. Und zumindest in Call Me By Your Name glauben wir alle, dass Armie Hammer Timothée Chalamet wirklich geliebt hat in der Zeit ihres Zusammenseins und einen großen Verlust erleidet, weil er jetzt sich nicht traut, dazu zu stehen.
Dann kommen wir doch mal jetzt zum neuesten Film, der letzte Woche in den Kinos angelaufen ist, nämlich After the Hunt. After the Hunt basiert auf einem Drehbuch von Nora Garrett, das monatelang auf der Blacklist im Internet hoch und runter gerast ist und sehr, sehr viel gehypt wurde.
Also das galt als irgendwie eines der besten Drehbücher, die halt nicht verfilmt sind. Und insofern ist es nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass es dann tatsächlich zu einem Film gekommen ist.
Aber um vielleicht mal zu erkennen, worum es in dem Film geht, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Wir werden jetzt auch nicht das komplette Ende des Films spoilern, aber wir werden natürlich ein bisschen über den Inhalt sprechen. Im Mittelpunkt des Films steht die deutsche Philosophieprofessorin Alma Imhoff, die an der renommierten Elite-Uni Yale lehrt und dort in Konkurrenz zu anderen Doktoranden und jungen ProfessorInnen steht auf eine Festanstellung an der Philosophiefakultät. Und der Film bringt so ein bisschen ihr Leben in Wanken, als Vorwürfe laut werden gegen einen ihrer Kollegen, der von Andrew Garfield gespielt wird. Und die Vorwürfe werden gemacht von der Musterstudentin, die Alma sozusagen auch auf Partys und überall hervorhebt, als dass die ganz besonders toll ist, die wiederum von Ayo Edebiri gespielt wird. Und für einen Großteil des Films lässt der Film uns ein bisschen im Unklaren, was eigentlich exakt passiert ist. Er macht viele Andeutungen und folgt sozusagen hauptsächlich Julia Roberts Figur, aber auch den anderen Figuren ein bisschen hin und her, wie sie mit damit, wie die Vorwürfe bekannt werden und welche Dynamik das auslöst und wie sich das weiterentwickelt, umgehen.
I don't feel comfortable having this conversation with you anymore.
Not everything is supposed to make you comfortable, Maggie. Not everything is supposed to be a lukewarm bath for you to sink into until you fall asleep and drown.
And there are no rewards in death for suffering as much as
possible in life.
Und was ich an dem Film so faszinierend finde, ist einerseits, dass der Film verlangt von uns, dass man sehr viel aushält, was das man nicht weiß, dass man sozusagen Annahmen treffen muss, okay, ist jetzt von allem, was der Film mir gibt und was das Drehbuch mir gibt, muss doch eigentlich das und das passiert sein. Das ist doch relativ klar. Manchmal dann aber einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegnimmt und man mit der Toleranz leben muss, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein können, die sich scheinbar widersprechen. Und was ich finde, die absolut größte Qualität des Films ist das, wie man über den Film denkt und wenn man mit anderen Leuten überspricht, man so viel von sich selbst preisgibt, wie man diese Handlungen der Figuren interpretiert. Also ich habe noch nie über einen Film nach dessen Vorführung so viele intensive Gespräche geführt wie über diesen. Vielleicht geht euch das ja auch, vielleicht möchtet ihr mal erzählen, wie ihr den Film fandet und wie ihr den erlebt habt.
Also ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen, dass ich fand, dass er sehr entlarvend ist, weil du halt, je nachdem, welcher Person du glaubst, so ein bisschen halt auch eine Partei einnimmst. Ne? Du kannst natürlich sagen, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe mich halt zwischendurch auch so ein bisschen alt gefühlt, weil ich manchmal so Sachen, die Julia Roberts gesagt hat, so gedacht habe, ja, stimmt, da hat sie recht. Und halt andere Sachen, die von Ayo Idibiri kommen, wo ich so dachte, ja, das ist so ein junge Leute-Ding. Und deswegen, ne, da dachte ich nur so, ja, irgendwie, deswegen fand ich, ich habe ja gesagt, das ist mein Lieblingsfilm von Luca Guadagnino, weil ich da ein bisschen schwerer rangehe an seine Filmografie, weil ich, ne, ich war bei niemandem so richtig begeistert, aber ich war auch bei keinem Film so super enttäuscht. Und hier fand ich es eigentlich ganz spannend. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur der letzte Film ist, den ich von Luca Guadagnino gesehen habe. Und deswegen finde ich ihn am besten.
Also mir ging es ja auch ähnlich wie euch beiden. Also ich habe auch einen hohen Redebedarf gehabt. Dabei, mich macht das manchmal ganz wuschig, wenn ich einen Film sehe und am Ende nicht weiß, wie ich das jetzt bewerten soll. Ich finde das natürlich gut, weil wir auch im Leben ganz oft nicht wissen, wie wir Dinge bewerten können. Und wir ja, also als Zuschauerin musst du dich da auf das verlassen, was die Kamera dir zeigt. Und du musst halt viel aus den Handlungen der Person, also aus den Taten quasi rückfolgern, rückschließen. Und es ist wirklich, es wechselt durch den Film ständig. Man beobachtet halt, man sitzt bei einer Dinnerparty oder bei einer Party da und schaut sich Andrew Garfield an, der halt ein ganz jovialer, netter Typ ist. Man merkt halt eine Spannung zwischen Julia Roberts und Andrew Garfield, weil die beiden offensichtlich mal eine Affäre hatten, weil sie aber offensichtlich auch bei aller Freundschaft, die sie verbindet, sehr Konkurrenten sind, um halt irgendwie begehrte Ämter. Man hat eine junge Studentin, die halt eigentlich brillant sein soll, möglicherweise aber ist sie ein Nepo-Baby und viele Dinge sind ihr in den Schoß gefallen und vielleicht hat sie auch große Teile ihrer Arbeit abgeschrieben. Vielleicht ist das aber auch nur ein Vorwurf, die ihr gemacht wird, damit sich der übergriffige Andrew Garfield reinwaschen kann. Man weiß es halt alles nicht. Man wird es, Spoiler, auch nicht erfahren.
Ja, ich finde, der Film spielt ja auch irgendwie ganz doll so mit unseren eigenen Vorurteilen, was Marvin ja auch schon gemeint hatte, dass man, glaube ich, dadurch, dass es auch so ein bisschen so drei Generationen sind, die wir da sehen, sich wahrscheinlich auch jeder oder jede im Publikum mit jemand anderem so ein bisschen mehr identifiziert. Aber halt auch jeder Charakter ist halt in so einer Grauzone. Ne? Also man kann bei keiner Figur sagen, ja, ich gehe da total mit, weil bei so vielen Dialogen, die halt immer in verschiedenen Konstellationen bei den drei Hauptfiguren entstehen, gibt es irgendwie immer so zwei Seiten. Man denkt, ja, stimmt, jetzt ich verstehe dich oder ja, du hast recht, aber da ist ja noch das und das passiert. Und das wissen ja auch, wir wissen ja auch mehr als die Charaktere von sich selbst, so gegenseitig. Und ich mag das immer, wenn Filme so, ja, keine klare Antwort geben und man halt dann wirklich danach eigentlich diskutieren muss, um den Film irgendwie für sich bewerten zu können, einfach sich auszutauschen darüber.
Ich finde das aber auch so interessant, dass das was ist, was den Film scheinbar in vielen Augen so schwach macht. Also es ist halt kein Film, der klar mit einer Message rausgeht und sagt, so und so ist es und die Person hat definitiv recht. Und gefühlt wird dem Film das so ein bisschen umgedeutet, das sei ein Anti-MeToo-Film, was ich finde aber auch sehr eine gemeine Interpretation ist, weil der Film eigentlich sehr klare Aussagen wiederum zu Missbrauch und zu Machtmissbrauch trifft, aber halt auch sagt, dass das nicht immer so ist, dass es halt einen klaren bösen Täter und ein gutes Opfer in Anführungszeichen gibt, sondern dass ganz oft Menschen, die selbst Missbrauch erfahren haben, dann selbst irgendwann zu Tätern werden, weil sie Dynamiken wiederholen. Es gibt eine Szene im Film, wo eine Figur einer anderen Figur erzählt, was ihr als Kind widerfahren ist. Und wenn man das dann weiß, dann sieht man diese Figur plötzlich und ihr Handeln mit einem ganz anderen Blick. Und genau diese vielen Nuancen, die der Film so Szene für Szene freischaufelt für jede Figur, machen eigentlich den Film noch komplexer. Und das
ich finde es tatsächlich sehr spannend, wie sich die Figur von Julia Roberts entwickelt, weil die ist ja schon älter, also und sie ist halt an der Uni Professorin. Da ist sie wahrscheinlich nur durch einen ganz, ganz harten Machtkampf hingekommen. Also indem sie halt sehr, sehr, sehr hart und ihren Weg verfolgt hat und sich auch durchgesetzt hat gegen Konkurrenz, wahrscheinlich männliche Konkurrenz. Und diese Welt, die gerät ja so ein bisschen, die hat daraus auch eine große Selbstsicherheit gewonnen und weiß, was sie kann und will. Und ist mit diesem, was sie will, auch ihr Leben, hat sie gut geschafft. Sie ist dahin gekommen, wo sie wollte, weil sie es wollte. Und jetzt ist sie plötzlich mit einer Situation konfrontiert, die sie nicht mehr kontrollieren kann und sie auch versteht auch nicht so ganz, wie sie dahin geraten konnte. Und es gibt ja dann ihre Freundin, gespielt von Chloe Sevigny, die halt, es gibt eine Szene in der Bar, wo die beiden sich unterhalten. Chloe Sevigny versteht das zwar alles, aber man merkt, es ist ein Unterschied, ob du als Betroffene etwas erlebst oder ob du halt dir möglicherweise im Vorfeld Gedanken gemacht hast, wie du in einer bestimmten Situation reagieren wirst und wie du reagieren solltest. Und das ist, es gibt sehr, sehr viele einzelne Szenen in dem Film, die sehr schön bestimmte Dinge auf den Punkt bringen oder anregen, darüber nachzudenken.
Es ist ja auch, weil Julia Roberts ja in dem Film die schwere Rolle hat von der Person, die so gut befreundet ist mit dem Beschuldigten. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt, weil wie würde einer von uns reagieren, wenn irgendwie sein bester Freund beschuldigt wird, dass er das und das gemacht hat? Kennt man ihn gut genug? Hat man Sachen übersehen, weil man ihn so gut kennt? Und in der Hinsicht hat sie ja auch nochmal so eine interessante Rolle, weil ich glaube, wenn es jetzt jemand komplett Fremdes für sie wäre, würde sie natürlich leichter hinter Ayo Edibiri stellen.
Ich glaube nicht, dass das der Punkt des Films ist, weil ich glaube, das lässt gerade außen vor, es ist ja, also Andrew Garfield ist ja nicht ihr Freund, wie Andrew Garfield ist ihre Affäre und wie der Film an manchen Stellen ja klar macht, als die Affäre begann, war sie ja klar die Person, die etablierte in Yale war. Also der Film zeigt ja auch, dass er eher aus Arbeiterhintergründen kommt, an dieser Uni-Welt nicht so selbstsicher durchgeht durch alles wie andere. Und damals klar nicht in der Machtposition war, so wie sie das ist, auch wenn sie das vielleicht nicht so gesehen hat. Das heißt nicht, dass er deswegen innerhalb der Affäre nicht auch wesentlich gefährlicher werden kann, aber dass das so klar ist, dass das irgendwie ihr bester Freund ist, den sie schützt, finde ich, ist es auch nochmal was anderes, weil sie ja selbst im Prinzip daran, dass diese Affäre überhaupt entstanden ist, ja auch eben eine große Rolle trägt.
Ist das nicht auch ein Film über Klasse?
Ja, total.
Also,
ja.
Ich meine, gut, es spielt in Yale, also per se ist es natürlich ein Film über Klasse, aber es spielt ja dann auch eine große Rolle, dass die Figur, die Ayo Edibiri spielt, halt diesen reichen Background hat, ne? Dass sie halt irgendwie Eltern hat, die halt zu den spendabelsten Spenden, also zu den Spendern der Universität gehören. Und es steht ja immer im Raum, dass sie vielleicht gar nicht diese brillante Studentin ist, sondern ein Teil davon ihrem Background geschuldet ist.
Also Julia Roberts selbst hat ja auch ein sehr extravagantes Leben. Ich meine, sie hat ja auch eine Hilfe, muss sich um gewisse Sachen nicht kümmern, ne? Also in der Hinsicht. Und Andrew Garfield, ich meine, da erfahren wir nicht so viel, aber er scheint schon ein bisschen bodenständiger zu sein.
Naja, er ist nicht reich, ganz klar. Er ist nicht reich, ja.
Wir haben jetzt sehr viel über die Handlung tatsächlich geredet, aber vielleicht können wir noch einmal so ein bisschen auf das Filmische von dem Film zu sprechen kommen. Wir hatten
ich möchte aber auch noch über Michael Stuhlbarg reden.
Dann reden wir erst über Michael Stuhlbarg. Das ist das zweite Mal, dass er vorkommt, für alle, die den Namen gerade nicht zuordnen können. Er spielt auch den Vater in Call Me By Your Name, der diesen wunderschönen Monolog mit dem jungen Elio hält. Und hier spielt er keinen Vater, aber einen Ehemann in einer sehr tollen Rolle.
Und er hat auch eine ganz kleine Rolle in Bones and All tatsächlich. Und er ist halt quasi der, man hat, also so ein bisschen ist er vielleicht die Stimme der Vernunft an der Stelle. Also der halt das Ganze, er ist so eine Person, die das ganze Geschehen sehr stark von außen betrachtet. Man hat das Gefühl, er ist vielleicht so ein bisschen auch die Rolle des Zuschauers oder der Zuschauerin, weil er halt das Also weil er halt viel blickt oder viel versteht. Und also ich finde den fantastisch. Ich finde es auch fantastisch, dass er in Filmen von Luca Guadagnino immer so attraktive Männer spielen darf. Der hat halt ganz oft, ja, naja, das ist, also Daniel will mich jetzt hier bremsen, bevor ich irgendwas sage, was ich bereue. Aber ich habe ihn oft in Filmen gesehen, in denen er halt irgendwie so ein bisschen seltsame Typen spielt oder jedenfalls zumindest kein Love Interest oder keine attraktiven Männer darstellt. Und in Filmen von Luca Guadagnino tut er das und ich finde das ganz toll. Also ich freue mich darüber.
Nein. Ich finde es nur lustig, weil gut, bei Call Me By Your Name kann man drüber diskutieren, aber ich meine, da lebt er das Leben, das er haben möchte, vielleicht nicht so aus. Und hier ist er ja auch eher der Ehemann, weil er der Ehemann ist, aber nicht, weil sie noch eine grandiose Beziehung, also er wird jetzt nicht als super attraktiv hingestellt, sondern halt, er ist halt der Ehemann. Aber er ist gut aussehender Mann, der kocht die ganze Zeit anscheinend super leckeres Essen. Ich bin voll ganz dabei und ich finde es auch interessant, dass er hier als auch in Call Me By Your Name so eine Rolle spielt, die er anscheinend, wie wir jetzt gelernt haben, so ein bisschen an Luca Guadagninos Vater angelehnt scheint.
Ja, ich wollte gar nicht mehr so viel auf ihn in After the Hunt eingehen, sondern generell finde ich das immer toll, wenn es so Kollaborationen mit Schauspielenden und Regisseuren gibt für über so lange Zeit. Also und bei Luca Guadagnino ist es ja, in vielen Filmen kommen immer wieder die gleichen Leute vor oder machen dann mal eine Pause. Also so Tilda Swinton oder Dakota Johnson oder halt Timothée Chalamet, Mikey Stuhlbarg. Und ich finde, das spricht auch irgendwie für Luca.
Vielleicht steigen wir da doch auch mal ein bisschen tiefer ein. Also wenn wir uns nochmal durch die Filmografie durchgucken, angefangen mit Dakota Johnson. Also man muss dazu sagen, der Film kam zwar nach 50 Shades of Grey raus, aber er wurde zwischen den Dreharbeiten von 50 Shades of Grey gedreht. Und ganz viele SchauspielerInnen, wir hatten das Beispiel mit Zendaya vorhin oder mit Timothée Chalamet, der davor auch in größeren Filmen wie Interstellar und so mitgespielt hat. Aber offensichtlich hat Luca Guadagnino ja ein Auge dafür, was ist junges Talent. Also mir würde zumindest niemand anderes zeitgenössisch einfallen, der so eine krasse Bilanz hat, was junges Talent anbelangt, das durch seine Filme so einen Durchbruch hat. Und woran liegt das? Also was macht er da richtig? Also ist es, dass das Casting an sich so gut ist oder gibt es irgendwas, was all diese Rollen von Jungstars, die bei ihm mitspielen, von Ayo Edebiri über Zendaya bis Timothée und Dakota so erstrahlen lässt? Weil ich meine, Dakota Johnson nochmal als Beispiel, die Rollen in A Bigger Splash und Suspiria könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein.
Na, ich glaube, es hat ganz banal den Grund, dass er in seinen Filmen immer sehr junge Menschen große Hauptrollen, also Hauptrollen spielen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie wir jetzt annehmen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe dafür.
Ja, ich finde es auch immer sehr schön, wenn man Luca Guadagnino in Interviews sieht oder auf Pressekonferenzen oder so. Der ist immer so, der hat so einen Enthusiasmus für seine SchauspielerInnen und ich finde, das steckt richtig an. Und ich glaube, wenn er halt dann vielleicht auch Dakota Johnson oder Timothée Chalamet in halt so kleineren Rollen gesehen hat oder in noch relativ unbekannteren Filmen und sagt irgendwie, hier, ich sehe was in dir und dann kann er, also ich glaube, er hat eine große Überzeugungskraft, jemanden für seine Projekte irgendwie einzuspannen. Und ich schaue dem einfach immer so gerne zu, wenn er kann über alles reden. Und irgendwie, hat er einfach so ein Fanboy-Gen, glaube ich, für seinen eigenen Cast.
Bleiben wir doch mal so ein bisschen in der Werkschau allgemein. Also wenn man so darauf blickt, was wir haben schon gehört, gerade eben junge Geschichten und junge ProtagonistInnen. Was sind so wiederkehrende Themen für euch, wenn ihr auf die Filme zurückblickt, wo ihr sagt, ja, das macht einen Film von ihm aus oder daran erkennt man einen Luca-Film oder mit diesem Thema ist er offensichtlich obsessed. Also so wie Christopher Nolan mit Zeit obsessed ist, was geht offensichtlich in Luca Guadagninos Kopf vor?
Ich finde das tatsächlich ganz interessant bei Luca Guadagnino, dass er sich so auf nichts festlegt, auf kein Genre wirklich. Also wenn man so die Filme durchguckt, dann sind die halt alle irgendwie anders. Und deswegen, ich glaube, mir war auch bei manchen so gar nicht bewusst, dass das von ihm ist, weil ich so dachte, das passt irgendwie nicht. Also wenn man nach Call Me By Your Name als nächstes Suspiria rausbringt, dann ist das halt so eine 180-Grad-Drehung und wir reden ja demnächst noch über die Filme, die er dann in nächster Zeit rausbringen will. Und ich finde, da dreht er halt auch wieder so extrem, wenn er jetzt nach After the Hunt oder Queer. Es ist so anders irgendwie. Und das finde ich, glaube ich, interessant, dass er diese Freizügigkeit hat, dass er nicht in seinem Genre bleiben muss, dass er jetzt nicht eine queere Love Story für immer erzählen muss, sondern halt dazu zurückgehen kann, aber dann halt trotzdem irgendwie Bones and All macht oder Challengers, genau.
Ja, ich denke, das stimmt. Ich finde es interessant, dass er ja keine eigenen Drehbücher schreibt. Also er hat ja ausschließlich Stoffe von anderen verfilmt bisher. Und hat eben da teilweise halt sich auf literarische Vorlagen besonnen. Also irgendwie Call Me By Your Name ist ein Drehbuch von James Ivory. James Ivory hat, glaube ich, den Film selbst nicht realisieren können. Und gleichzeitig kann man sich trotzdem auch Call Me By Your Name als James Ivory-Film super gut vorstellen.
Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz für unsere jüngeren ZuhörerInnen erklären, wer James Ivory ist und welche Filme man mit ihm verbindet. Das reicht in ein, zwei Sätzen.
James Ivory ist ein britischer Filmemacher, der halt so berühmt geworden ist dafür, dass er zwei Romane von E.M. Forster, das ist ein britischer, auch homosexueller, englischer Autor, verfilmt hat, nämlich Zimmer mit Aussicht und Wiedersehen in Howards End. Und das ist spannend, weil ich tatsächlich auch Ähnlichkeiten sehe zwischen James Ivorys Werk und Luca Guadagninos Werk, weil es in beiden Filmen auch um junge Liebe geht im weitesten Sinne. Also irgendwie Zimmer mit Aussicht ist ein wahnsinnig schöner Film, der in Italien spielt tatsächlich. Also wo es halt um ein junges Mädchen geht, die halt auf eine Italienreise sich verliebt. Und in diesem Werk würde halt irgendwie Call Me By Your Name nahtlos hineinpassen. Nur eben, dass es halt ein Originaldrehbuch von James Ivory gewesen ist und James Ivory sehr, sehr viele Literaturverfilmungen gemacht hat.
Für mich ist sozusagen ein Thema, das durch diese vielen Genrewechsel wiederkommt, und da ist Suspiria, finde ich, ein super Beispiel gegenüber Call Me By Your Name, aber dann auch wieder Challengers dann danach und Bones and All, ist tatsächlich Begierde und Verlangen und so diese ganz erotisch aufgeladene Art und Weise von Begierde, wo das dann mit reinkommt, dass er sehr oft queere Figuren hat, die aber nicht klar gelabelt sind. Also bei Elio zum Beispiel lässt sich gar nicht jetzt sagen, wenn man mit Labeln arbeiten will, ist er bisexuell oder ist er schwul, weil er hat ja auch noch die Beziehung zu dem Mädchen und alles. Und dass das alles so fließend ist, aber dass es gleichzeitig in jedem Film einen klaren Kipppunkt gibt, wo man merkt, okay, das ist jetzt eigentlich queer und das ist nicht das, was die Gesellschaft oder das Umfeld erwartet, und das ist dann sozusagen das Andersartige. In Bones and All zum Beispiel, ich denke immer noch an die Eröffnungsszene zurück, wo Taylor Russell mit diesen anderen Schülerinnen im Wohnzimmer sitzt und diese eine Schülerin anstarrt und man so von der Kamera und von der Art und Weise, wie das gefilmt ist, denkt, die guckt dich jetzt an und die ist verliebt und die findet die unglaublich hot und die möchte sie küssen, und man dann erst sozusagen der Bruch kommt damit, dass sie eigentlich sie am liebsten essen und verspeisen will.
Ist in dem Film ja vielleicht das Gleiche. Aber ich finde das gleichzeitig, also ich finde das auch, was du sagst, stimmt. Und ich finde, es hat eine unfassbare Selbstverständlichkeit. Das ist einfach so, ne? Das muss halt nicht großartig erzählen. Also das ist einfach so, Punkt.
Ja, es ist gleich, also es ist einerseits so, aber andererseits, finde ich, macht er das sehr schön irgendwie einerseits für uns als Publikum, dass diesen Film guckt, dass sich das so natürlich und fließend anfühlt, aber trotzdem diesen Blick dafür hat, diesen fast schon politischen, dass das in der Umgebung, in der das ganz oft spielt, nicht so ist oder sozusagen. Also Suspiria, finde ich, sozusagen diese Tanzszenen und wie diese Mütter und die Frauen alle zueinander stehen, fühlt sich innerhalb dieser Community unglaublich natürlich an, und trotzdem weiß man oder merkt man, okay, das ist außerhalb von diesem Dunstkreis weird. In Challengers merkt man auch, dass alle drumherum sich denken, was haben die drei eigentlich miteinander? Und in Queer auch sozusagen, dass das eine ganz, ganz isolierte Subkultur in Mexico City ist, an der die da sind. Also da ist, finde ich, schon so, also er erzählt das fließend, er schafft das in eine Kunstform zu gießen, dass das sich so fließend anfühlt, ohne das Bewusstsein zu verlieren sozusagen, dass es ja trotzdem Außenseiter sind, was man, wenn man sich seine Biografie anguckt, ja auch irgendwie dann wiederum merkt, wo das so die Sensibilität dafür herkommt.
Das stimmt. Deswegen ist der Schock in Call Me By Your Name so groß, weil wir die ganze Zeit eigentlich denken, das ist doch für alle richtig. Und dann plötzlich kommt dann am Ende halt irgendwie, kommt es, also es kam für mich sehr unerwartet.
Was für mich auch gerade bei den Anfangsfilmen oder wenn man so die ersten Filme, also jetzt Bigger Splash oder Call Me By Your Name, sich anschaut, hat es einfach immer so was Schönes, aber auch gar nicht jetzt mal nur die Bilder, die eingefangen werden oder die Landschaften, die finde ich auch immer so sehr natürlich wirken und man da immer das Gefühl hat, ja, da möchte ich jetzt sofort Urlaub machen, sondern aber auch, finde ich, wie er so die Figuren oder halt einfach so Körper inszeniert. Und ich glaube, das ist ja vor allen Dingen auch bei Challengers oder auch bei Bones and All irgendwie, finde ich, so ein großes Motiv. Das alles sieht immer wunderschön aus. Und ja, irgendwie das finde ich so sehr bezeichnend für seine Filme. Also ich denke immer an schöne Menschen und an schöne Bilder.
Körper aber auf jeden Fall an sich sind so ein wiederkehrendes Motiv. Also wenn man an die Tanzsequenz in Suspiria denkt, Challengers ohnehin die Szenen auf dem Tennisfeld, da fliegen die Schweißtropfen ja wirklich in Zeitlupe in die Kamera und es geht wirklich ganz detailliert darum, wo sind irgendwie Wunden und Narben und Bruises von den Tennisspielen. Aber selbst bei After the Hunt kommt mit Julia Roberts Verfall, dem körperlichen Verfall, irgendwie sowas rein. Also offensichtlich, es ist schon ein Interessensgebiet für ihn, was es bedeutet, den Körper zu haben. Oder den vielleicht auch entweder zu pushen, wie in Challengers, oder zu zerstören, wie in Queer.
Auf jeden Fall war Bigger Splash noch ein wesentlich freizügigerer Film. Das finde ich sehr, sehr spannend. Der fängt ja gleich mit der Sexszene an. Und er hat viele Sexszenen. Sie sind auch alle irgendwie meist unbekleidet oder immer mal wieder unbekleidet. Also besonders Ralph Fiennes, der mit großer Freude nackt durch die Gegend springt. Das ist dann später in den Filmen halt ein bisschen zurückhaltender geworden tatsächlich. Und ich habe mich gefragt, ob es mit seiner zunehmenden Popularität zu tun hat oder mit einer generellen Zurückhaltung, was Sexszenen in Filmen angeht.
Das stimmt. Ein witziger Fakt, also Challengers gilt online hier als Film, der so unglaublich horny ist, aber tatsächlich hat der Film
keine einzige Sexszene.
Ja, keine einzige wirklich explizite Sexszene.
Ich glaube, gerade Nacktheit ist halt ein großer Punkt, wenn du in den USA ein niedrigeres Rating haben möchtest. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du sich da vielleicht ein bisschen deswegen...
Das mag sein, aber wenn ich Zendaya wäre und ich komme von Euphoria, also dann finde ich, ist Challengers dagegen ja wirklich schon wieder fast ein zurückhaltender...
Genau, das finde ich nämlich auch tatsächlich erstaunlich. Wobei, ja, klar, woran liegt denn das? Was glaubt ihr? Also weil ich das tatsächlich nicht nur bei Luca Guadagnino beobachte, sondern generell glaube, das ändert sich gerade wieder so ein ganz kleines bisschen. Es gibt wieder viel mehr Sexszenen in Filmen, aber es gab eine Phase, da hat man das kaum gesehen. Da hat man kaum Sexszenen in Filmen gesehen. Das hat vielleicht auch was mit MeToo zu tun.
Ja.
Bei Bigger Splash mag es auch einfach daran liegen, dass ich vielleicht der Versuch war, dem halt schon tatsächlich sehr sexuell aufgeladenen Swimmingpool einen moderneren Anstrich zu geben. Naja, ne? Also ich denke, spielt schon eine Rolle. Das ist halt, wenn du halt eine Vorlage hast und im Grunde genommen eine moderne Version davon erzählen willst, ja, dann machst du es vielleicht auf die Art und Weise.
Na gut, dann lasst uns doch nochmal in die Zukunft schauen. Einen kommenden Film von Luca Guadagnino kennen wir bereits, nämlich Artificial. Nicht im Sinne von, wir haben ihn schon gesehen, sondern wir wissen, dass er kommt. Der wird sich über die Entstehungsgeschichte von OpenAI drehen und insbesondere, manche haben das vielleicht in den Nachrichten verfolgt, die Zeit, in der Sam Altman plötzlich als CEO raus war und dann wieder doch drin und dann wieder doch raus und wieder CEO war. Und da hat er sich wieder auch prominente Unterstützung geholt. Unter anderem spielt Andrew Garfield mit als Sam Altman und Yura Borisov, den man aus Anora kennt und aus Abteil Nummer 6. Wird dort die Hauptrolle übernehmen. Ich finde das, Daniel hat es vorhin schon angesprochen, wirklich einen sehr faszinierenden Sprung, wo ich mich frage, in diese absolut kalte Technik-CEO-Startup-AI-Welt, wie mit allem, was wir gerade besprochen haben, mit seiner Faszination für Schönheit, für Körper und für Emotionen und Begehren, was daraus werden soll. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, aber ich bin sehr hyped trotzdem.
Also im ersten Moment muss ich halt an Jobs denken. Weil, keine Ahnung, das ist so der Tech-Mensch.
Ich muss an Social Network denken, weil ja auch Andrew Garfield mitspielt.
Ach so, na, das ist wahrscheinlich, weil ich so viel jünger bin als du. Aber irgendwie so in die Richtung hätte ich es jetzt erwartet. Aber es wäre vielleicht, eben, man kann halt nicht erwartet, dass es ein Film wird wie Steve Jobs nur mit Challengers. Ne? Wo ist die Beziehung zwischen ihm und dem anderen und wer ist die Frau, die dazwischen kommt? Sondern irgendwie kann es halt sein, dass er halt wirklich was komplett Neues macht. Und das fände ich auch wirklich interessant, wenn man es nicht erwartet.
Es ist ja jetzt auch das erste Mal eine Art Biopic. Also zumindest ne, basiert es auf einer echten Figur. Das heißt, auch das wird ja interessant, zumal auch die Geschichte noch nicht so lange her ist. Also es ist jetzt kein historischer Stoff von vor 50 Jahren, sondern das war jetzt erst vor ein paar Jahren. Deshalb bin ich auch mal gespannt, weil er ja da vielleicht auch nicht ganz so viele Freiheiten hat in der Inszenierung oder wie er die Figuren zeigt, wie jetzt halt vielleicht bei anderen Biopics, wo die Personen schon gestorben sind oder so.
Dann schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Ein Projekt, an dem er arbeitet, aber wo es noch keine Details gibt, ist eine Neuadaption von American Psycho, basierend auf dem Originalroman. Also man kann nicht sagen, es ist ein direktes Remake des ersten Films, sondern es ist von dem Roman inspiriert oder basiert auf dem Roman. Wir wissen keine Details, aber wenn ihr an American Psycho denkt, was glaubt ihr, ist das Interessante oder worauf wird Luca sich stürzen oder was macht diese Kombination vielleicht interessant?
Ich habe keine Ahnung. Na, ich habe schon, also ich kann es noch ein bisschen ausführen, warum ich keine Ahnung habe. Also ich, das Buch ist ja aus den 80er Jahren, späten 80er Jahren und also ich glaube, es war ein sehr, sehr gutes Zeitdokument und es hat natürlich, war sehr spekulativ durch die viel extreme Gewalt, vor allem auch gegen Frauen, über das extrem sexistische Reden über Frauen sehr stark polarisiert hat. Und ich fand es damals total spannend, dass das dann der Stoff verfilmt worden ist von einer Regisseurin, Mary Harron. Die hat ja im Grunde genommen das Ganze so umgesetzt und hat gesagt, das ist alles nur eine Fantasie. Der hat Gewaltfantasien, aber ob er sie auslebt, das weiß man nicht so hundertprozentig. Ich finde das interessant, dass halt Bret Easton Ellis, der war noch ganz jung, als er das Buch geschrieben hat, das war sein dritter Roman, der ist übrigens auch homosexuell, spielt schon eine gewisse Rolle halt, glaube ich, für das spätere Leben.
Ich habe nur drüber nachgedacht, also ne, je nachdem, wie genau er sich an das Buch hält, ist ja auch die Frage, wird es wieder in den 80ern spielen oder nimmt es vielleicht in die Neuzeit? Also ich meine, Kapitalismus bedeutet heutzutage was komplett anderes als damals und Statusobjekte sind anders geworden. Ne? Also ich meine, Visitenkarten, haha. Das war ja das große Ding in dem Original American Psycho. Deswegen, ich glaube, ich fände es, glaube ich, interessant, wenn er es irgendwie in die Neuzeit bringen würde. Aber klar, dieser Fakt mit, ist es real, ist es nicht real? Ich weiß nicht, ich glaube, ich fand es ganz gut, dass es so ein bisschen schwammig bleibt, wenn man es jetzt genauer macht, ja, oder konkreter macht, weiß ich nicht. Aber ich meine, er hat ein Remake gemacht von Suspiria, was nichts mit Suspiria zu tun hat, deswegen könnte es auch sehr gut sein, dass sich diese Filme auch unglaublich unterscheiden.
Irgendwie finde ich es sehr spannend, nach Artificial dann gegebenenfalls ein American Psycho in der Startup oder heutigen Wirtschaftswelt zu machen. Es gibt noch ein Projekt von ihm, wo wir nicht wissen, ob das je Realität wird, aber er hat das jetzt vor After the Hunt immer noch mal wieder häufiger betont. Und in After the Hunt sieht man das auch, weil eine Figur Buddenbrooks liest, dass er gerne die Buddenbrooks von Thomas Mann verfilmt, wo sich der Bogen schließt, weil wir über Thomas Mann ja auch inzwischen wissen, dass er mindestens homosexuelle Neigungen gehabt hat, über die er in Briefen geschrieben hat. Also das könnte, glaube ich, auch nochmal ganz interessant sein.
Ich lese witzigerweise gerade das Buch und wusste das nicht, bis du mir das hier gerade aufgeschrieben hast. Also freue ich mich jetzt irgendwie drauf, also die Vorlage zu lesen und dann hoffentlich irgendwann den Film zu sehen. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt bei Luca Guadagnino, wo ich mich eigentlich immer erstmal freue, wenn er irgendwas ankündigt und gar nicht, wie vielleicht bei manchen anderen denke, oh, muss das sein oder oh Gott, warum? Sondern wenn ich höre, Luca Guadagnino nimmt sich jetzt das und das an und irgendwie jede Kombination glaube ich erstmal, weil er einfach so ein breites Spektrum zeigt. Bin ich sehr gespannt. Also, und wie gesagt, ich kenne die Buddenbrooks noch nicht. Deshalb, ja, freue ich mich jetzt.
Also das Buch Buddenbrooks liegt ja tatsächlich auf dem Nachttisch von Julia Roberts in After the Hunt. Das ist ja schon ein kleiner Hinweis gewesen. Das ist sehr schlüssig innerhalb, weil die Figur halt Deutsche ist oder einen deutschen Background hat. Und ich finde, das ist ein so großer Stoff, dass der, und es gibt keine tatsächlich, also da werden mir jetzt eine Menge deutsche Fernsehzuschauerinnen widersprechen. Es gibt meiner Meinung nach, also es gibt keine wirklich gute Verfilmung bisher. Es gibt halt einen deutschen Fernsehfilm, der auch sehr solide ist und irgendwie, ja, eigentlich ganz in Ordnung. Aber ich glaube, das ist so ein großer Stoff, aus dem lässt sich eine epische Erzählung machen. Ich weiß nicht, ob es, ich bin gespannt. Mal gucken.
Also ich lese das Buch hier gerade und es ist sehr, sehr dick. Deshalb frage ich mich eher, soll das ein Film werden und reicht das für einen Film, diese Handlung? Weil ich das Gefühl habe, das ist so eine riesen Familiensaga, wo man wahrscheinlich 3 Staffeln Serie draus machen könnte. Aber er scheint sich ja dann für ein Filmprojekt dafür zu interessieren. Deshalb, da bin ich mal gespannt, wie er das machen will.
Man sollte fairerweise an dieser Stelle aber auch sagen, dass es einen eigenen Wikipedia-Artikel gibt mit den Projekten, die Luca Guadagnino angekündigt hat, aber dann nicht verfolgt hat oder ausgestiegen ist. Dass es so eine ganze Sammlung gibt auf Wikipedia, spricht ja immer schon für sich. Also zu viel Freude sollten wir darauf auch nicht geben, aber natürlich drücken wir die Daumen, dass das klappt und dass wir in 10 Jahren hier nochmal zusammensitzen und über mindestens 7 weitere Filme von Luca Guadagnino sprechen, auch wenn ihr jetzt gerade alle entsetzt guckt.
Ich nicht.
Dieser Podcast wird groß und gigantisch und wir werden alle berühmt und dann machen wir das in 10 Jahren als Live-Show.
So, das schneiden wir jetzt auch raus, ne? Ja.
Gibt es ein letztes Wörtchen, das ihr noch loswerden wollt über seine Filme oder über After the Hunt für alle, die vielleicht jetzt noch überlegen?
Schaut euch After the Hunt an, nehmt all eure Freunde mit und danach schaut ihr mal, wie so über diesen Film diskutiert wird. Ich glaube, das wird sehr spannend, aber nehmt euch noch ein bisschen Zeit für danach, weil ich glaube, da gibt es einiges, was man besprechen kann.
Vielen Dank für das Gespräch nochmal an Claudia und Daniel. Das war wieder mal eine sehr tolle Zusammenkunft. Wenn ihr die beiden live und in echt sehen und erleben wollt, dann könnt ihr das einmal im Monat im Odeon in der Classic Sneak. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Das könnt ihr uns per E-Mail schicken an cast@york.de. In 2 Wochen hören wir uns wieder und Leonie, du kannst vielleicht schon mal einen kurzen Teaser geben, worum es in der nächsten Folge gehen wird.
Ja, ich kann ja mal 2 kleine Teaser geben und zwar zum einen haben wir heute ja auch ausführlicher über Tennis gesprochen. In der nächsten Folge spielt Baseball im weitesten Sinne eine Rolle. Falls euch das jetzt noch gar nicht sagt oder ihr Angst bekommt, keine Sorge. Wenn euch Supermassive Black Hole auch etwas sagt, dann seid ihr hier richtig und könnt euch auf ein spannendes Gespräch freuen.
Und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns.
Genau, bis bald.
Bis bald.